Liebe Freunde, ich begrüße Sie zum heutigen neuen Shiur zum Thema die Gestalt des Stammvaters Abraham im Midrash. Ich begrüße sowohl Sie, die hier mit mir sitzen, als die, die diesen Shiur später auf dem Internet sich anhören werden. Von den Leuten im Internet kann ich nicht erwarten, dass sie eine Frage jetzt stellen werden. Sie haben es noch gar nicht gehört. Aber wenn Sie Fragen haben, können Sie selbstverständlich jederzeit Ihre Fragen stellen. Bisher, als Einführung muss ich sagen, haben wir hauptsächlich, fast ausschließlich, als die Stücke, die wir aus dem Midrash gelesen haben, Petichtaot gehabt. Das waren alles Einführungen, generelle Gedanken, die vorgestellt wurden in Bezug auf der Gesamtgeschichte in diesem Wochenabschnitt von Lech Lecha, also nicht von dieser Woche. Wir tun das in der Reihenfolge, versuchen zu lernen. Das heißt, wir sind noch bei einem Wochenabschnitt, der in der Synagoge bereits vor mehreren Wochen gelesen wurde. Aber was interessant war, bisher waren es generelle Aussagen über den Charakter von Abraham. Bedeutende fundationellen Geschichten, ja, Hintergrundgeschichten zu Abraham, alles was so allgemein ist. Verse, die man in ganz andere Stellen im Tanach findet, die auf dem ersten Blick überhaupt nichts mit unserem Wochenabschnitt zu tun haben, die wir dann in Verbindung gebracht haben. Das waren die Petichtaot. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Midrash, zum exegetischen Midrash. Wir kommen jetzt zu Stellen, die zu bestimmte Verse, die bestimmte Verse versuchen zu kommentieren. Das sehen Sie auf der Seite 178 in hebräischen Buchstaben, Kuf ein Chet, das ist recht für alle. Wir haben das alle rechts oben. Bei der Absatz Chet, Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemia waren Kollegen in der Zeit, vor dem, dass die Mischne geschrieben wurde. Das heißt, sagen wir, im zweiten Jahrhundert der bürgerlichen Zeitrechnung. Ja. Rabbi Judah und Rabbi Nechemia sind sehr bekannt im Midrash, weil zu viele Stellen in der Torah sie zusammen eigentlich zwei alternative Wege vorstellen, wie man einen Text lesen kann. Die tun das zusammen, das heißt in Meinungsverschiedenheit. Der eine stellt einen Weg vor, der andere einen anderen Weg. Und damit sehen wir, dass der Text manchmal nicht eindeutig ist. Er kann zweideutig sein oder mindestens ist es nicht 100% klar, was die bessere Leseweise ist. Ja, zwei vernünftige Leseweisen werden präsentiert. Im Fall von Rabbi Judah und Rabbi Nechemia, zwei Leuten, die das zusammen sehr häufig im Midrash tun. Rabbi Judah und Rabbi Nechemia, Rabbi Judah und Rabbi Nechemia. Rabbi Judah Omer, Rabbi Judah sagt, Lech Lecha. Es heißt im Wochenabschnitt, wie heißt der jener Wochenabschnitt? Lech Lecha. Ja? Jene Wochenabschnitt. Lech Lecha. Lech Lecha, geh zu dir. Das ist so eine ungewöhnliche Art, sich auszudrücken. Lech Lecha. Warum heißt es Lech Lecha? Und wenn wir die Punkte einen Moment ignorieren, dann sehen wir Lamed Chet, Lamed Chet. Entschuldigung, Lamed Chaf, Lamed Chaf. Ja? Das könnte man, wenn im Sefer Torah gibt es ja keine Punkte. Es ist ohne Punkte geschrieben. Und man könnte das auch genauso lesen wie Lech Lech. Dann sagt Rabbi Yehuda, Lech Lecha, steh für Amim zweimal. Zweimal was? Rabbi Yehuda sagt, es steht Lech Lecha. Und dazu bemerkt er, steh für Amim, zweimal. Zweimal was? Zweimal das Wort Lamed Chaf. Ja, wie es steht, Lech, Lech, gehe, gehe. Die Tora wiederholt sich also. Ja? Warum steht zweimal das gleiche Wort? Echad, einmal gehe me Aram Naharaim. Gehe aus Aram der zwei Ströme. Vom zwei Stromenland sollst du wegziehen. Ja? Vechad me Aram Nahor. Und einmal von Aram des Nachors. Was ist das? Abraham lebte irgendwann weit im Osten. Wissen Sie in welcher Stadt?
Ur.
Ja, Ur Kasdim, Ur der Chaldeer. Und dann ist die ganze Familie weggezogen. Das ist sehr interessant. Die ganze Familie begab sich auf dem Weg zum Lande Kanaan. Hat Gott mit ihnen gesprochen?
Nein, sie sind vorher schon ausgefahren.
Nein, genau. Sie sind vorher schon weggefahren von Aram Naharaim. Aus dem Zwei-Stromen-Land. Und dann hat Avram den Auftrag erhalten, von dem Ort, wo seine Familie sich niederlassen hat, von dort weg zu reisen, nach Israel. Dann liest Rabbi Judah das als Lech, Lech. Gehe, gehe. Gehe erstens von dem Zwei-Stromen-Land. Und dann, wenn deine Familie sich niederlässt, gehe nochmals, gehe weiter. Das ist die Interpretation von Rabbi Yehuda. Hier haben zwei Stufen. Die erste Stufe ist, er liest Lech Lecha, als wäre es Lech Lech geschrieben. Und eine zweite Bemerkung ist, und dann sagt er, dass es wieder zweimal weggehen muss. Einmal von seinem alten Heimat und einmal von seinem neuen Heimat, bis er zum neuesten Heimat nach Israel ankommt. Das ist Rabbi Yehuda. Der Kollege Rabbi Nechemia, am Ende der zweiten Zeile sehen Sie das Wort Rabbi. Rabbi Nechemia Amar, Rabbi Nechemia sagt, Lech Lecha, Steif Amim. Es steht Lech Lecha, zweimal das gleiche Wort. In andere Worte, mit der ersten Bemerkung ist Rabbi Nechemia einverstanden. Sind wir uns einig? Ja. Er liest auch Lech Lech. Nur ist seine Interpretation von diesem Lech Lech eine andere. Echad sagte einmal Me'aram Naharaim und Me'aram Nachor. Einmal von dem Zwei-Stromen-Land und dem Ort, wo seine Familie sich niederlassen hat. Ve'chad und noch einmal Shehifricho Mi'ben Aptarim Ve'vi'o Lecharan. Dass Gott ihn hat fliegen lassen von dem Ort, wo Ben Aptarim ist ein Codewort. Es ist kurz für Brit Ben Aptarim, für den Bund zwischen den Stücken. Irgendwo im Abschnitt Lech Lecha. Zwei Drittel des Abschnittes. Erscheint Gott zu Avram und sagt ihm, dieses Land wird deinen Nachkommen gehören. Und Avram sagt, wie weiß ich, dass ich das überhaupt verdient werde? Wieso werden meine Nachkommen tatsächlich dieses Land bekommen? Gibst du mir ein Zeichen? Und sagt Gott, nehme diese und diese und diese Tiere, schlachte sie, schneide dir Karkassen in zwei. Hat auch einen Vogel gehabt. Und den Vogel hat er nicht in zwei geschnitten. Das ist so ein bisschen ein Symbol für die Einheit Israels. Und dann ist ein Feuer vom Himmel gekommen und ging durch diese halbe Karkassen bis zum Vogel. Und das ist, das war dann ein Zeichen des Bundes. Und sagt eigentlich Rabbi Nechemja etwas sehr, sehr Interessantes. Er hat ihn, Hifricho, hat ihn fliegen lassen, weggenommen, ja, wie Poreach, ein Vogel, der fliegt, ja, von jenem Ort, oder aus jenem Ort, und ihm gebracht nach Haran. Zurück, von wo er kam. Jetzt, vor dass ich weitergehe, damit wir verstehen, wie diesen Midrash zu lesen, will ich ihn in Stücken einteilen. Wie interpretieren Sie diese Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemja? Beide sind einverstanden, dass man diese doppelte Wortleitung Lech Lecha, dass man diese Wortleitung als etwas derart Bedeutendes betrachtet, dass man daraus etwas lehrt. Da sind Sie beide einverstanden. Wo differenzieren sich die Meinungen von Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemja? Was sagen Sie? Rabbi Yehuda sagt, einmal für Aram Naharaim. Und einmal für Aram Nachor, das heißt einmal für die alte Heimat, einmal für die intermediäre Heimat, ja, die neue Heimat der Familie. Rabbi Nechemja sagt, einmal für beide Heimaten. Und einmal steht nochmals Lamed Chaf, um zu sagen, gehe von dem Ort, wo er den Bund mit Gott geschlossen hat, hat Gott ihn nach Haran wiedergebracht. Worin besteht eigentlich die interpretive Meinungsverschiedenheit? Warum und was Bedeutendes sehen Sie in der Art, wie Rabbi Yehuda und Rabbi Nechemja jeder diese zwei Worte interpretiert? Es geht ja nur um zwei Worte. Was schlagen Sie vor? Bitte.
Das
stimmt. Für Rabbi Nechemja ist das Gehen nicht nur physisch. Er tut alle physischen Wanderungen in unter einem Nenner von einem Lech sammeln. Und dann sagt er, jetzt gibt's, ich weiß nicht, ob es, nein, vielleicht ist es spirituell, vielleicht nicht. Das ist eine Möglichkeit. Aber eine Sekunde. Er sagt, Gott hat ihn fliegen lassen von Brit Ben Atarim nach Haran. Das ist ein bisschen komisch. Ist das spirituell? Haran ist ein physisches Ort. Was heißt das Zurückkehren nach Haran? Würde er fliegen zum Bund, dann hätte ich das als ganz Geistiges verstanden. Aber er fliegt zu einem physischen Ort.
LA gab es noch nicht.
Liebe Freunde, wir haben hier mit einem schwierigen Midrash zu tun. Was sagen Sie?
Was war in Haran? Was war dort?
Es heißt... Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Das heißt, zweimal steht Lech, Lecho. Das ist wie zweimal das gleiche Wort. Die Frage ist, was lernen wir aus diesen zwei Worten? Eigentlich würde ich auch geneigt sein, hätte ich nicht gewusst, dass es anders ist, wäre ich auch geneigt, um zu sagen, es ginge um eine geistige Wanderung. Aber da habe ich Mühe damit. Weil eine geistige Wanderung tut man nicht nach Haran. Dann hätte es heißen müssen, von Brit Ben Abtarim hat Gott ihn bis im Himmel fliegen lassen. Nach Sinai, ich weiß wo. Das ganze Land. Warum kehrt er zurück nach Haran? Hören Sie mal, was das ist. Hier haben wir auf dem ersten Blick, wir haben schon gesagt, es ist ein exegetischer Midrash. Der Midrash erklärt einzelne Punkte, ja, die Worte Lech Lecha, aber auch hier will der Midrash etwas Großes vermitteln. Es geht hier um eine grundlegende Frage. Wie sollen wir die Reise oder die Reisen von Abraham verstehen? Was ist das Problem zum Beispiel mit der Interpretation von Rabbi Yehuda? Mit Rabbi Nechemia haben wir schon interpretiert. Das Problem mit Rabbi Nechemia ist, wieso soll Abraham überhaupt nach Haran zurückreisen? Aber was ist das Problem mit Rabbi Yehuda? Warum ist Rabbi Nechemia nicht zufrieden mit Rabbi Yehuda? Unklar, stimmt? Ich habe eine Antwort. Die Antwort ist aber nur eine halbe Antwort. Die Antwort ist, Abraham hat nicht den Auftrag von Gott bekommen. Ja? Schon, aber nicht. Hat nicht richtig den Auftrag mitbekommen, um Ur-Kasdim zu verlassen. Oder mindestens sei es denn, wir lernen etwas Neues, würden wir sagen, Abraham hat diesen Auftrag nicht richtig mitbekommen. Hat eigentlich den Auftrag bekommen, nicht um Ur-Kasdim. Was? Ja, das stimmt. Aber nicht aus Ur-Kasdim, weil er schon Ur-Kasdim verlassen hatte. Er war schon in Haran. Er war schon in der südöstlichen Türkei, nördlich Syrien, ja, als er den Befehl bekommen hat, nach Israel zu reisen. Ur-Kasdim hatte er schon verlassen. Also das ist ein bisschen eine schwierige Sache. Nach Rabbi Yehuda müsste man das so lesen, zu sagen, Gott hat Abraham auch beauftragt, bereits früher beauftragt, um Ur-Kasdim zu verlassen. Kann sein, mag sein. Vielleicht ist das genau, was die Tora mit dieser doppelten Wortleutung uns vermitteln will. Vor diesem Befehl gab es noch einen anderen Befehl. Gott hatte bereits Abraham, es ist möglich. Ja.
Das ist auch wieder zwei.
Ja, Lech Lecham zu sagen noch. Das kann sein, dass das ist, was Rabbi Yehuda will. Also diese Schwierigkeit ist eine relativ kleine Schwierigkeit. Sie haben alle so gespürt, dass es nicht so eine enorme... Die Schwierigkeit mit der Aussage von Rabbi Nechemia ist eine viel größere. Was soll das, dass er zurück nach Haran? Und darum bitte ich Sie jetzt, ich zeige jetzt nicht alle Texte, weil das bringt uns doch eine kleine Runde durch die Tora. Aber Sie verzeihen es mir, dass ich verlange, dass Sie einfach zuhören und so mitfolgen. Am Anfang des Wochenabschnittes Lech Lecha, das wir jetzt im Midrash lesen, befiehlt Gott dem Avram, gehe Lech Lecha me'arzecha, von deinem Land, umimoladetecha, von deinem Geburtsort, deiner Heimat, umibeitavicha, von dem Haus deines Vaters oder deiner Väter, wo deine Familie ist, zum Land, das ich dir zeigen werde. Und dann, die Prophezeiung dauert 3 Verse. Vayelech Avram, und Avram ging, er tat das tatsächlich. Und dann erzählt uns die Tora, er war 75 Jahre alt. Ist doch sehr schön. Mit 75 hat er ein neues Abenteuer erlebt. Ist dann weggefahren. Wenn wir die Parasha so weiter chronologisch lesen, irgendwann, Abraham war 86 Jahre alt, als der Ishmael geboren ist. Vor, dass sein Sohn Ishmael geboren ist, irgendwann findet dieser Bund statt zwischen den Stücken. Wie alt war Abraham? Macht nicht viel aus. Wir dürfen annehmen, es ist in den 10 Jahren zwischen 75 und 85. Dann ist Ishmael geboren, er hat ihn beschnitten, er hat ja damals Ishmael ist geboren, wenn Ishmael 13 war, hat Gott den Auftrag bekommen, sich zu beschneiden, den Sohn Ishmael zu beschneiden, alle anderen zu beschneiden und alle Söhne, wenn sie geboren werden, mit 8 Tagen zu beschneiden. Und dann kommen Engel Avram und Sarah besuchen, sagen dem Paar, sie werden ein Kind haben, und ein Jahr später haben sie den Yitzchak und er wird beschnitten. Mit 8 Tagen. Das ist der erste, der also mit 8 Tagen beschnitten wird. Das ist ein bisschen die Geschichte. Beim Bund zwischen den Stücken sagt Gott zu Avraham, du sollst sicherlich wissen, dass Fremde deine Nachkommen sein werden, in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden sie versklaven und unterdrücken 400 Jahre. Es gibt eine Zeit, wo die Nachkommen von Avram Fremde sind. Wir wissen alle, das Volk Israel war 400 Jahre in Ägypten, was nicht sein kann, weil wenn wir das Alter von den unterschiedlichen Leuten der unterschiedlichen Generation zusammenzählen, sehen wir, dass das nicht 400 Jahre hat dauern können, oder ist unwahrscheinlich. Ja? 210 Jahre, Sie zeigen das mit den Fingern, danke. Sie waren in Ägypten kaum mehr als die Hälfte diesen 400 Jahren. Was heißt dann, dass Gott Abraham gesagt hat, es wird 400 Jahre dauern? Nicht, dass die Versklavung 400 Jahre dauert, sondern das Fremdsein ohne Hoheit, hin und her reisen, diese ganze Geschichte von den Nachkommen Abraham bis dem Auszug aus Ägypten dauert 400 Jahre. Darum üblicherweise sagen wir, von dem Moment, dass Yitzchak geboren ist, bis dem Auszug aus Ägypten sind 400 Jahre vorbei. Das sind die 400 Jahre.
Aber sie waren doch die ganze Zeit versklavt, bis 400 Jahre.
Nein, nicht die ganze Zeit.
Und dann? Ach ja.
Das Problem ist aber, dass als die Tora uns vom Auszug aus Ägypten lehrt, dass die Tora uns eine Zeit gibt, wie lange sie in Ägypten waren. Umoshav b'nei Israel. Und die Siedlungszeit der Kinder Israel, Asher Yashvu be'eretz Mitzrayim, dass sie in dem Lande Ägypten sassen, waren 430 Shana, 430 Jahre. Jetzt erstens muss ich schon sagen, auf einmal man, sie sprechen Jiddisch? Nicht? Polnisch Jid. In Jiddisch nutzt man das Wort Moschav, Moishev, zu sagen, Mist. Das ist eine Erklärung, die man gibt, so lustigerweise ist, sie waren in Ägypten nur 210 Jahre, aber das Mist, das sie hinterlassen haben, nach dem Picknick, das war wie für 430 Jahre. Aber ernsterweise ist das ein Problem. Auch wenn ich bereit bin zu sagen, im Lande Ägypten heißt nicht nur im Lande Ägypten, sondern bis eingeschlossen mit ihrer Zeit in Ägypten ist das 430 Jahre, muss ich erklären, warum habe ich hier so eine Zahl von 430 Jahren? Wenn eigentlich die Nachkommen von Abraham nur 400 Jahre Exil haben müssten. Das ist eine große Frage. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie diese Frage zu beantworten. Eine Antwort, um mal etwas Extremes zu sagen, kommt von dem Kommentar Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Ramban sagt, eigentlich hat Gott dem Avram versprochen, dass unsere Vorfahren in Ägypten total 400 Jahre Exil haben werden. Aber in der Realität hat es nicht 400 Jahre gedauert, sondern 430. Warum? Weil das Volk Israel in jener Zeit sich versündigt hatte. Eigentlich müssten sie nur 210 Jahre in Ägypten bleiben und 190 Jahre von der Geburt von Yitzchak bis Jakob sich in Ägypten hat niedergelassen. Das war der Plan. Aber weil die Leute sündhaft waren, sind sie als Strafe noch 30 Jahre in Ägypten geblieben. Und das heißt, statt 210 Jahren, wie wir alle das erwähnen, blieben wir in Ägypten 240 Jahre. Und statt 400 Jahren Exil gab es 430 Jahre Exil. Das ist eine sehr gute Antwort, nur ist es eine sehr überraschende Antwort. Und sie stimmt nicht überein mit, was wir jährlich, wir sind hier in München, dann tun wir das nicht ein, sondern zweimal jährlich. Zweimal jährlich erzählen. Zweimal im Jahr tun wir den Pesach-Seder durchführen. Und beim Pesach-Seder lesen wir, verkünden wir, Shehakadosh Baruch Hu Chishav et Haketz. Der Heilige, gepriesen sei er, hat ganz genau ausgerechnet, wenn die Zeit kommt, um das Volk Israel zu erlösen. Und wenn diese Zeit gekommen ist, hat er keinen Moment gezögert und hat das Volk befreit. Ja,
20%, ne, sind ausgerechnet.
Ja gut, das ist noch ein... Stimmt, ja, gut, das ist eine Erklärung. Es gibt acht, dort zwei Erklärungen, aber das ist eine Erklärung, dass nicht alle Juden befreit worden sind, weil viele nicht wollten. Ob das historisch so ist, ja, weil es eine andere Erklärung im Chumash gibt oder nicht, ist eine gute Frage. Aber ganz bestimmt ist das richtig so, dass in viele Ereignisse, wenn Juden wegziehen sollten, haben sie nicht alle gewollt. Die meisten wollten nicht. Ob es für gute oder schlechte Gründe war, also ob es den Juden gut ging oder schlecht ging, die meisten sind geblieben. Es ist tragisch, aber es ist die Realität. Jetzt, ich habe Verwandte. Ihrem Großvater, den ich noch gekannt habe, hat Polen in vielleicht 1930 oder so etwas 35 verlassen. Es war vor 1936, das weiß ich. Und da ist sein bekannter Verwandter, mein Urgroßvater, kommen besuchen, vor Abschied zu nehmen. Mein Urgroßvater war ein Kolische Zechusetz. Die Kolische Zechassidim, die waren Kanoim, sagt man ja, Zeloten, die waren in dieser Hinsicht auch gar nicht zionistisch gesinnt. Hat er gehört, dass ein Verwandter nach Israel fährt, wollte er ihn nicht sehen. Da komme ich nicht Abschied nehmen. Entweder bleibst du oder komme ich nicht. Das ist die Geschichte. Leider ist die Realität aber, also mein Urgroßvater ist noch in 36 verstorben. Er hat den Krieg nicht erlebt, aber von der Familie, so wäre es übergeblieben. Ein wesentlicher Teil, also wenig sind übergeblieben, ein wesentlicher Teil sind ein Bruder, der vor dem Krieg nach Israel geflüchtet, umgesiedelt ist. Sein Bruder ist während des Krieges in 1941 gekommen. Hat es geschafft, in 1941 zu kommen. Das ist eine große Ausnahme. Und noch ein paar Leute, die den Krieg hier und her, so mein Vater und seine Geschwister, haben den Krieg in Russland überlebt, sind dorthin geflüchtet. Aber die meisten sind alle ermordet worden. Aber das ist nicht unser Thema. Wir kommen zurück hier zum Midrash. Die Erklärung aus der Agada ist, Gott hat das Volk genau 400 Jahre nach des Versprechens an Abraham. Wenn diese 400 Jahre vorbei waren, hat Gott das Volk befreit. Das heißt, die Agada ist nicht die einzige gültige Meinung. Ich sage nur, das ist die allgemein akzeptierte Meinung. Nachmanides Ramban hat eine sehr schöne andere Erklärung. Aber arbeiten wir jetzt einen Moment mit dieser breiter, bekanntere Meinung, dass wir doch nur 400 Jahre Exil hatten. Wie kommt es dann, dass die Tora sagt, dass das Volk Israel 430 Jahre Exil kannte? Und da gibt es eine Antwort, die ist die Antwort, an der Rabbi Nechemia denkt. Sehen Sie, wie komplex das ist. Der Midrasch baut auf eine ganze Analyse von mehreren Stellen. Diese Quelle, man kann sagen, ich würde es nicht so betrachten, aber normalerweise spricht man vom ältesten jüdischen Geschichtebuch, Seder Olam, die Weltgeschichte. Die erste Rezension wurde geschrieben von einem frühen Talmud-Rabbiner, noch lange vor, das ist ein paar Jahrhunderte vor dem, dass der Talmud geschrieben wurde, Rabbi Yossi ben Chalafta. Und in diesem Seder Olam ist er der Meinung, dass unser Wochenabschnitt nicht in chronologischer Reihenfolge geschrieben ist. Eigentlich fand der Bund mit den Stücken früher statt als wenn Avram 75 war. Nämlich, Wie alt war Abraham, wenn der Sohn Yitzhak geboren ist?
120.
Nein, sie hat doch früher gut gesagt. Ja, gut, 100 Jahre, genau. 400 Jahre später, beim Auszug, heißt es, um Moschavne israelische Schwuberz mit Zraim, und die Siedlungszeit im Exil war 430 Jahre. Also rechnen wir früher. Wie viele Jahre vor der Geburt von Yitzhak sollen diese 430 Jahre anfangen? 30, sehr gut. Okay. Tun Sie jetzt bitte in Ihrem Kopfrechner das in M, unter M1, Memory 1 speichern. 30 Jahre vor, wie alt war Abraham?
70.
Wie alt war Abraham am Anfang des Wochenabschnittes, als er angefangen hat zu reisen nach Israel?
75.
Okay. Sagt diese Erklärung, 430 Jahre sind von dem Versprechen an Abraham des Exils. Gott sagt an Abraham, du sollst wissen, deine Nachkommen werden 400 Jahre im Exil sein. Das war 30 Jahre vor der Geburt von Yitzhak. Jetzt haben wir ein kleines Problem. 30 Jahre vor der Geburt von Yitzhak war Abraham 70. Und beim Anfang des Wochenabschnittes war er 75. Wie ist er jünger geworden?
Wie ist das?
Ja. Wie ist er jünger geworden mit dem Wochenabschnitt? Ich möchte auch ein Geheimnis haben, um 5 Jahre jünger zu werden. Ja? Ja, geschweige es, die Damen werden sich freuen.
Existiert davor.
Was?
Ja.
Ah, der Wochenabschnitt ist nicht chronologisch.
Ja.
Das ist genau das. Das heißt, nach dieser Erklärung müssen wir den Wochenabschnitt unchronologisch lesen. Und damit entsteht eine überraschende Sache. Ja? Eine Gedanke. Ich glaube, sowohl Rabbi Yehuda als Rabbi Nechemia sind einverstanden auf diesen Punkt. Eine sehr überraschende Sache über die Geschichte von Abraham. Es ist nicht die Gestalt von Abraham in diesem Moment, aber doch die Geschichte von Abraham. Nämlich, wir nehmen an normalerweise Lech Lecha, dass Gott mit Abraham zum ersten Mal sprach, als Abraham 75 war. Aber wenn wir jetzt sagen, dass der Bund zwischen den Stücken 5 Jahre früher stattgefunden hat, heißt das, Gott hat mit Abraham noch früher gesprochen, vor der 75 war. Sind wir einverstanden? Mhm. Sind wir alle einverstanden oder nur Sie? Was denken Sie, sind einverstanden oder nicht?
Ja?
Okay. Abraham war noch kein, war bereits war nur 70, wenn er zum ersten Mal von Gott angesprochen wurde. Ja? Er war noch mit seiner Familie, vielleicht in Ur, Kasdim. Ich weiß nicht, ob er schon noch heran war. Wenn wir das so annehmen, dann sagt Rabbi Yehuda, Lech Lecha, die Worte am Anfang des Abschnittes, Lech Lecha, die fangen schon an, Jahren früher. Lech und dann Lecha. Einmal hat Gott mit Abraham gesprochen, sagte ihm, geh weg von Ur Kasdim. Und später, 5 Jahre später vielleicht, ich weiß nicht wie viel, ja, für Rabbi Yehuda ist nicht wichtig, wie viele Jahre. Aber eine Weile später sagt er, Gamlecha, jetzt geh nochmals, jetzt gehst du nach Israel. Einmal hat er die Familie mitgenommen, dann sagt ihm Gott, jetzt lasse die Familie dort, du gehst weiter ohne Familie. Das ist Lech Lecha. Das ist, wie Rabbi Yehuda das versteht. Rabbi Nechemia sagt, nein, wir haben ein Problem. Nach unserem Verständnis hat Gott mit Abraham bereits Jahre früher gesprochen, vor Lech Lecha, beim Bund, also vor, dass er nach Israel reiste, beim Bund zwischen den Stücken. Aber wo fand dieser Bund statt? Gute Frage. Was sagt Gott zu Abraham an jener Stelle? Sagte, dieses Land gebe ich deinen Nachkommen. Was heißt dieses Land? Wo steht Abraham?
In
Kanaan.
Der ist noch nicht.
Was?
Der ist noch nicht in Kanaan.
Doch! Sonst kann man nicht heißen dieses Land. Wir sagen jenes Land. Nicht der Aretz Azot, der Aretz Ahi.
Das ist eine Geschichte der Aussage.
Ja, ja, ja. Das heißt, dass Abraham noch vor dem Anfang des Wochenabschnittes, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie ich das sage, noch vor dem Anfang des Wochenabschnittes, das heißt, am Ende des Wochenabschnittes, ja, aber das vor dem Anfang stattfindet, noch vor dem Anfang des Wochenabschnittes, noch vor, dass Abraham nach Israel gereist ist, ist er bereits in Israel gewesen. Verstehen Sie das? Sein Besuch, also seine Niederlassung in Israel, wenn er 75 war, war nicht sein erstes Besuch. Erstens ist er als Tourist gekommen. Bevor man das von Aliyah macht, muss man doch sehen, wohin man geht. Ist er als Tourist gekommen, hat mal gesehen, was für eine Häuser auf dem Markt gibt, wo die Felder am besten sind für seine Schafe, wo ihm das Klima gefällt, weil Israel hat das rein so ein großes, ich weiß was, ja. Wie Ben-Gurion, da ging sie nur zum Süden schlussendlich, ja, bei Beersheba. Wie Ben-Gurion liebte er den Süden schlussendlich, im warmen Beersheba. Es war nur Humor. Ja. Wenn ich den Witz erklären muss, ist das schon nicht mehr gut. Aber Abraham hat das Mischel ausgesucht, war sehr schön. Da muss man Aliyah-Vorbereitung machen. Ja. Gott hat ihm gesagt, du bekommst dieses Land. Sag, okay, wunderbar. Und 5 Jahre später sagt ihm Gott, geh. Und das ist Lech Lecha. Die Frage ist, wir haben 2 Fragen, die wir beantworten müssen. Eine Frage ist, warum soll die Torah nicht in der Reihenfolge stehen?
Weil die Frage, warum soll die Torah
warum? Eine zweite Frage, die wir stellen müssen, ist, wo gibt uns die Torah einen Hinweis, wo der richtige Punkt ist, wo jener Abschnitt integriert werden soll. Eigentlich haben wir einen größeren Text, der aus verschiedenen kleineren Texten besteht. Wir haben den Wochenabschnitt mit verschiedenen kleineren Texten, die Unterverteilung des Wochenabschnittes. Ein späterer Text gehört früher. Wenn wir solchen Dingen tun, dann müsste die Torah uns doch mindestens einen Hinweis geben, wo diesen Text einzugliedern. Lech Lecha. Einmal Lech, gehe nach Israel, um dich dort niederzulassen, aber einmal, sag, du bist jetzt nach Israel gekommen, geh zurück nach Haran. Bleib in Haran noch. 5 Jahre kommst du hierher. Das ist Lech Lecha. Es ist sehr schön, wenn ich sage, war Tourist. Das war nicht damals wie heute. Heute sagt man, ist Tourist, man nimmt ein Flugticket hin und zurück, ja, man bucht sich nur ein paar Tage im Hotel. Aber das war nicht so damals. Wenn man gereist ist, ist man normalerweise nicht als Tourist gekommen, sondern man geht hin. Gott hat ihn zurückgebracht. Jetzt gehst du zurück nach Haran. Du hast jetzt die Prophezeiung, du weißt, es kommt und gehst zurück. Das ist eigentlich die Erklärung. Was Rabbi Nechemja will, ist eine Unterstützung zu finden in dem Text des Wochenabschnittes. Ja, für diese Gedanke, dass da im Anfang des Wochenabschnittes, dass dieser Wochenabschnitt nicht chronologisch geschrieben ist und dass eigentlich der Bund zwischen den Stücken früher stattfand. Jetzt habe ich doch eine Frage gestellt, warum soll aber das Ganze nicht chronologisch stehen? Da kann man sich verschiedene Antworten vorstellen. Ich gebe 2 Antworten. Ja, eine Antwort ist thematisch, ist der Bund zwischen den Stücken, spricht Gott zu Abraham über seine Nachkommen. Und wer ist der, welcher Nachkommen, welcher Sohn wird das, ihm diesen Nachkommen geben?
Yitzchak.
Und die Geschichte der Geburt Yitzchak kommt kurz nachher. Ishmael und dann Yitzchak. Ja, dann musst du Kinder haben. Gott spricht von Kindern, das sind die Kinder von Abraham. Und welcher von den beiden ist der Auserwählte? Yitzchak. Gut, das ist eigentlich, was wir als eine Erklärung haben. Eine andere Erklärung ist noch einfacher. Es spielt sich in Israel ab, es ist, um es geografisch zu orten. Müsste nicht genau so sein, aber es erlaubt uns, um diesen Bund besser geografisch zu orten. Würde das früher stehen, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass jemand sagen würde, eigentlich ist das nicht in Kanaan geschehen, sondern in einem anderen Land und ihr tut uns hier Geschichten erzählen, weil ihr das Land wollt. Ja, nicht Juden sagen das sowieso manchmal, ja.
Ja.
Und deshalb wird das besser geortet, indem dieser Text sicher total inmitten von anderen Israel-Texten steht, damit man weiß, dass es sich in Israel abspielt.
Im Übrigen ist der Auszug aus Mitzrayim paradigmatisch für das jüdische Volk.
Ja, aber
nur ein Satz. Der Antisemitismus von Hitler hat den Zionismus bestärkt. Hätten sie nämlich nicht, was die Route gespürt werden, wären sie nicht nach Israel gegangen.
Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass ich jetzt nicht moderne Geschichte behandle.
Aber wir haben, dort waren sie versklavt.
Nein, hier ist das Thema nicht der Auszug aus Ägypten. Wenn wir den Auszug aus Ägypten lernen, tun wir das. Jetzt ist das Thema nicht der Auszug aus Ägypten. Jetzt ist das Thema Lech Lecha, das heißt die Geschichte von Abraham. Damit haben wir heute etwas Großartiges gesehen, dass Abraham noch früher, als wir dachten, vielleicht bereits eine Prophezeiung hatte. Und das heißt, dass er nach einer Möglichkeit, Rabbi Yehuda, dass er sogar einen Einfluss auf seine Familie ausgeübt hat. Es war wichtig, wegzugehen aus Haran, es war wichtig, anzukommen in Israel. Die Familie musste auch weg, nicht aus Haran, aus Ur-Kasdim. Die Familie musste auch weg aus Ur-Kasdim. Ankommen müsste nur Avram. Ja? Also das ist die Erklärung von Rabbi Yehuda. Das Problem damit ist, die Familie, es wird schon beschrieben, wie die Familie Ur-Kasdim für Haran verlässt, ein bisschen früher. Und darum ist es unwahrscheinlich. Es wäre auch wiederum unchronologisch, in eine sehr kleine Reihenfolge von Versen. Ganz unchronologisch müssen wir sich das vorstellen. Gott, also die Tora erzählt, wie die Familie aus Ur-Kasdim herausgezogen ist. Und dann spricht Gott zu Abraham und sagt ihm, jetzt geh weg aus Ur-Kasdim. Das ist ein bisschen schwierig, sich das so als Text vorzustellen. Und das ist eine Schwierigkeit mit der Erklärung von Rabbi Yehuda. Und dann kommt Rabbi Nechemia und sagt, wir tun das Ganze uminterpretieren. Eigentlich gehört hier ein früher Abschnitt. Faszinierend einfach, was das über Abraham sagt. Ich möchte nur bemerken, man muss weder mit Rabbi Huda noch mit Rabbi Nechemia einverstanden sein. Es gibt eine dritte Art und Weise, und man sagt einfach, man liest einfach den Lech Lecha nicht so. Das muss man nicht. Wir haben hier als Grundlage für Rabbi Judah und Rabbi Nechemia einfach erstens diese Bemerkung, dass man Lech Lecha als zweimal das gleiche Wort lesen kann. Das ist die Grundlage. Zweimal quasi hat Gott mit Abraham gesprochen. Für das Gehen. Ja, das ist die einfache Leseweise. Aber ich sage, so kann man es lesen. Da muss man weder die Meinung von Rabbi Judah noch von Rabbi Nechemia hier berücksichtigen. Aber wenn man das so wahrnehmen will, dass Lech Lecha über zwei Prophezeiungen spricht, dann gibt es eben diese zwei Wege, es zu interpretieren. Haben Sie noch Fragen?
Es ist doch nicht die Chronologie, das mit der Chronologie ist ganz interessant, es ist nicht die Chronologie, was der Motor der Geschichte ist. Es ist was ganz anderes.
Na gut, es geht hier nicht um Motor. Die Frage ist jetzt nicht, was der Motor der Geschichte ist. Die Frage ist, wie man den Text der Parasha liest. Wenn der Midrash uns diese Arten Interpretationen gibt, meint der Midrash nicht damit, wilde Erklärungen vorzustellen. Der Midrash versucht eigentlich, mit gewissen Schwierigkeiten im Text umzugehen und schlägt verschiedene Wege vor. Das ist eine Art, hier sagt es uns zwar nicht zur psychologischen Gestalt von Abraham zu viel, aber historisch schon. Ja, wann fängt eigentlich die prophetische Karriere von Abraham an? Das hatte eine Auswirkung übrigens, dass wenn Abraham noch vor, dass er nach Israel reiste, bereits in Israel gewesen war und schon wusste, dass er Kinder haben wird, dann müssen wir bestimmte Stellen anders interpretieren, als wenn wir sagen, Abraham ist irgendwann überrascht worden und sagte, ich habe noch immer keine Kinder, lieber Gott, was machst du jetzt? Wie das eine Auswirkung haben wird, kann ich noch jetzt nicht sagen, weil unsere Schule ist jetzt vorbei. Ich hoffe, damit interessiere ich Sie genügend, dass Sie in den nächsten 3-4 Wochen sich noch erinnern werden, an was ich gerade gesagt habe, weil dann werden wir anfangen zu entdecken, wo es richtige Differenzen gibt, ja, zwischen einer Meinung wie Rabbi Nechemia, dass 5 Jahre vor dem Ankunft in Israel Abraham bereits in Israel gewesen war und wusste, dass er Kinder bekommt, und der Meinung von Rabbi Huda oder alle anderen Meinungen, wo man sagt, nein, eigentlich war das nicht so. Tun Sie mir eine Bitte, halten Sie das in M2, ja, M1 war für die Alte von Abraham, M2 in der Rechenmaschine, dass Sie sich erinnern, das wird eine Rolle spielen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir machen eine kleine Pause. Ja, aber erstens ist Midrash zu Ende.